Abend und mein Name ist Thomas Jettl, für die, die mich noch nicht kennen. Ich komme aus der Schweiz, aber ich bin Österreicher. Wir wohnen seit etwa 18 Jahren in der Schweiz und ich tue Dienste in verschiedenen Gemeinden. Ja, ich bin Bibellehrer. Wir wollen in diesen Tagen jetzt den 1. Timotheusbrief anschauen. Zuerst einiges als Einleitung, das Sie nicht auf Ihren Blättern haben. Ich beginne mit Römisch 1, der Empfänger. Also wer ist Timotheus und was tut er? In Apostelgeschichte 16, Vers 1, lesen wir, dass Timotheus ein Halbjude ist. Apostelgeschichte 16, Vers 1, dort heißt es, ein Jünger war dort, mit Namen Timotheus, Sohn einer gewissen jüdischen gläubigen Frau, aber eines griechischen Vaters, also Vater Grieche, also ein Heide, die Mutter eine jüdische Christin, eine Jüngerin, gläubig. Und Timotheus kommt wahrscheinlich aus Lystra, wir lesen dort in Apostelgeschichte 16, Vers 1, Paulus kam nach Derbe und Lystra, also an zwei Ortschaften in Kleinasien. Und siehe, ein Jünger war dort mit Namen Timotheus, der ein gutes Zeugnis hatte von den Brüdern in Lystra und Ikonium, heißt es in Vers 2. Also Paulus kommt nach Derbe und Lystra, dort war ein Jünger, und der hatte ein gutes Zeugnis von den Brüdern in Lystra und Ikonium. Also zwei Tatsachen. Paulus besucht hier zwei Ortschaften. Er ist bekannt in beiden Ortschaften, aber ein Zeugnis hat er von den Brüdern in Lystra und Ikonium. Also gemeinsamer Nenner von diesen zwei Tatsachen, die hier berichtet werden, ist Lystra. Also deshalb können wir gut annehmen, dass er aus Lystra war. Lystra ist der gemeinsame Ort, wo beide Ereignisse sind. Also Paulus kam dorthin und Timotheus hatte dort ein gutes Zeugnis. In Apostelgeschichte 20, Vers 4, kommt Timotheus noch einmal vor. Da erfahren wir, Apostelgeschichte 20, Vers 4, es begleiteten ihn bis nach Asien Sopater, ein Beröer, von Thessalonichern Aristarchus und Sekundus, auch Gaius, ein Derbier, und Timotheus und die Asiaten Tychikus und Trophimus. Manche haben dann aus diesem Vers entnehmen wollen, dass Timotheus von Derbe war, aber das kommt darauf an, ob man hier ein Komma setzt oder nicht. Also wenn es heißt Gaius, einer aus Derbien, und Timotheus, von Timotheus wissen wir ohnehin, der war ja schon bei Paulus dabei, dann muss er bei Timotheus nichts sagen, von wo er herkommt. Und von den anderen wird gesagt, woher sie kommen. Aber bei Timotheus nicht. Also das scheint wirklich so zu sein, dass Timotheus aus Lystra war und der Gaius aus Derbe. Das ist auch jetzt nicht so wichtig. Jedenfalls, er war schon früh unterwiesen worden in der Heiligen Schrift, im zweiten Timotheusbrief lesen wir davon, dass er von Kindheit auf die Heiligen Schriften kennt. 2. Timotheus 3, Vers 15, weil du von Kindheit an die Heiligen Schriften kennst, die dich weise machen können zum Heil durch Glauben, der in Christus Jesus ist. Also Paulus weiß, er ist gut unterwiesen worden. Wer hat ihn unterwiesen? Im 2. Timotheus 1, Vers 5 lesen wir seine Mutter Eunike und seine Großmutter Lois. Offensichtlich waren beide Christinnen und die werden dort erwähnt, Eunike und Lois. Also er ist schon auferzogen worden in den Schriften im Alten Testament. Und seine Mutter, seine jüdische Großmutter und seine jüdische Mutter haben ihn schon früh unterwiesen. Später kam er dann zum Glauben. Und auch die Mutter kam zum Glauben. Dann in 1. Korinther 4, Vers 17 kommt er noch einmal vor. 1. Korinther 4, Vers 17, da ist die Rede von dem Timotheus, wird hier erwähnt, als mein geliebtes und treues Kind im Herrn. Also Paulus sagt von Timotheus, er ist sein Kind. Also im Geiste, geistlich gesehen sein Kind, sein geliebtes Kind. Vielleicht bedeutet das, dass Paulus mit dazu beigetragen hat, dass er zu Christus kam. Jedenfalls auferzogen im Glauben hat er ihn, also begleitet im Glauben hat er ihn sehr, sehr intensiv. Und wieder zurück zur Apostelgeschichte 16, auf dieser zweiten Missionsreise also, kam dann Timotheus mit Paulus mit. Vers 3, Apostelgeschichte 16, Vers 3. Paulus wollte, dass dieser zusammen mit ihm auszöge, und er nahm und beschnitt ihn wegen der Juden, die an jenem Orten waren. Denn sie kannten alle seinen Vater, sie wussten, dass er ein Grieche war. Also er wird beschnitten, er war noch nicht beschnitten, aber jetzt wird er beschnitten wegen der Juden, um einen Eingang zu haben bei den Juden, um nicht gerade von vornherein ein Hindernis zu haben. Es ist ja nicht verboten, jemanden zu beschneiden. Es geschah ja nicht, damit er gerettet wird, der Beschneidung, sondern es geschah, um Juden zu gewinnen. Dann erfahren wir noch etwas in 2. Timotheus 1, Vers 6, nächste Stelle. Er erhielt eine besondere Gnadengabe, 2. Timotheus 1, Vers 6. Aus diesem Grunde erinnere ich dich daran, weiterhin das Feuer der Gnadengabe Gottes, die durch das Auflegen meiner Hände in dir ist, zu fachen, also am Brennen zu erhalten. Also es geht darum, dass er eine Gnadengabe Gottes hat, die ist in ihm durch das Auflegen der Hände des Paulus. Also das war der Begleitumstand. Der Begleitumstand, als er die Gnadengabe bekam, war das Gebet des Paulus. Und das Gebet des Paulus geschah mit Handauflegung, also ein öffentliches Gebet. Ein sichtbares Zeichen beim Beten war ja das Hände auflegen. Und da hat ihn der Herr mit einer besonderen Gnadengabe begabt. Wir erfahren nicht, welche Gnadengabe das war. Jedenfalls, der Herr hat ihn ausgerüstet, wahrscheinlich für den Dienst, um dann mit Paulus zu gehen. Und außerdem erfahren wir in 1. Timotheus 1, Vers 18 von Timotheus, dass die ganze Ältestenschaft, das heißt, dass irgendjemand Weissagungen über Timotheus gegeben hat. Die Ältestenschaft, das erfahren wir erst später. Also 1. Timotheus 1, Vers 18, da ist die Rede von vorangehenden Weissagungen über Timotheus. Da heißt es, diese Anweisung vertraue ich dir an, Kind Timotheus, gemäß den vorangehenden Weissagungen über dich, damit du in ihnen den edlen Kampf kämpfen möchtest. Also Timotheus hatte Weissagungen bekommen. Wann steht nicht da, wie oft steht nicht da, von wem steht nicht da. Also wir erfahren nur, dass es Weissagungen gab über Timotheus. Vielleicht hat der Herr irgendjemanden aus der Gemeinde das aufs Herz gelegt und Weissagungen ausgesprochen, vielleicht also übernatürliche Prophezeiungen ausgesprochen, dass Gott etwas Besonderes, Gott ihn für einen besonderen Dienst gebrauchen würde. Ich weiß es nicht, das steht alles nicht da, wir können hier nur vermuten. Und an einer anderen Stelle haben wir noch, dass die Ältestenschaft die Hände auf Paulus gelegt hatte. Das war, suche ich die Stelle in Kapitel 5, wenn ich mich recht erinnere. Vers 21, danke. Das war die Stelle, die ich suchte. Kapitel 5, Vers 21. Nein, Entschuldigung. 4, 4, Vers 14, das war mein Fehler. 4, Vers 14, vernachlässige nicht die Gnadengabe in dir, die dir gegeben wurde durch Weissagung mit Händeauflegung der Ältestenschaft. Also 1. Timotheus 4, Vers 14. Hier ist noch einmal Weissagung, von Weissagung die Rede. Und das geschah wiederum in Verbindung mit Gebet, und zwar mit Gebet mit Händeauflegung. Das heißt, beim Beten legten nicht nur Paulus, sondern die Ältesten hier, jedenfalls ist davon hier die Rede, dass die Ältesten die Hände auf ihn legten. Und damals geschah die Gnadengabe. Damals hat Gott ihn begabt. Also Paulus hatte gebetet, die Ältesten hatten gebetet und der Herr hatte ihn ausgerüstet mit einer besonderen Gnadengabe. Das war wahrscheinlich damals, als er dann wegzog aus der Gemeinde. Gut. Dann erfahren wir etwas noch über ihn in Philipper 2, Vers 19 bis 23. Paulus schätzt Timotheus sehr, überaus, mehr als die anderen Mitarbeiter, die er hatte. Er kennt ihn schon von früher, offensichtlich. Und er stellt ihm hier im Philipperbrief das beste Zeugnis aus. Philipper Kapitel 2, Vers 19, das wurde ja später, also etwa in den 60er Jahren geschrieben, Anfang der 60er Jahre, vielleicht 62 nach Christus, also etwa 4 Jahre oder 3 Jahre vor dem ersten Timotheusbrief. Jedenfalls damals heißt es von ihm, Kapitel 2, Vers 19, ich hoffe, in dem Herrn Jesus Timotheus bald zu euch zu schicken. Dann weiter, etwas später, denn ich habe niemanden, der so eingestellt wäre, der sich mit echter Sorge eurer Umstände annehmen wird, denn sie suchen alle das Ihre, nicht das, was Christi Jesu ist. Aber ihr kennt seine Bewährung, dass er wie ein Kind für den Vater zusammen mit mir Sklavendienst leistete. Also zusammen mit Paulus haben sie gedient. Und der Dienst des Timotheus war wie ein Sklavendienst. So hat er dem Paulus zur Seite gestanden, wie ein Sklave dem Herrn, für die gute Botschaft. Wie ein Kind dem Vater, heißt es an anderer Stelle. Ah, hier, Vers 23. Wie ein Kind für den Vater. So hat er gedient. In selbstloser Weise. Also das ist, also Paulus schätzt ihn sehr, und weiters erfahren wir von ihm, dass Paulus ihn gerne bei sich haben möchte am Ende seines Lebens. Er hat Sehnsucht nach Timotheus. 2. Timotheus Kapitel 4, Vers 6 oder Vers 9. 2. Timotheus 4, Vers 9 lesen wir aus einem Brief, aus dem letzten Brief des Apostels an Timotheus und überhaupt aus dem letzten Brief, den der Apostel Paulus schrieb und der uns überliefert wurde. Befleißige dich, schnell zu mir zu kommen. Vers 11, Lukas allein ist bei mir, nimm Markus zu dir und bringe ihn mit dir, wenn du selbst kommst, denn er ist mir gut brauchbar zum Dienst. Vers 12, Tychikus sandte ich nach Ephesus, den Mantel, den ich in Troas bei Carpus zurückließ, bringe, wenn du kommst, und die Bücher, vor allem die Pergamente. Vers 21, befleißige dich, vor dem Winter zu kommen. Zweimal hier, befleißige dich. Schau dazu, dass du schnell kommen kannst. Sei nicht säumig. Paulus hat große Sehnsucht nach ihm. Das ist also dieser Timotheus, das waren jetzt einige Verse, was wir jetzt in anderen Briefen von ihm erfahren. Was macht der Timotheus? Was macht er? Er hat mit Paulus zusammen eine Zeit lang gedient in Ephesus, und dann ist Paulus weggezogen und lässt Timotheus zurück. Also er hat jetzt seinen geistlichen Vater in Ephesus und in der Gegend dort, in den anderen Gemeinden in der Nähe von Ephesus, zu vertreten. Paulus war ein Missionar, also ein Apostel, und Timotheus soll jetzt als missionarischer Lehrer, gleichsam den Paulus vertreten. Das heißt, er soll die Gläubigen, die Gemeinden, die Gruppen von Christen dort im Raum Ephesus, er soll sie lehren, er soll auch evangelisieren. In Kapitel 4 vom 2. Timotheusbrief erfahren wir, dass er den Dienst eines Evangelisten auch tun soll. Also er ist Lehrer und er ist Evangelist. Also was macht Timotheus? Er wirkt als Apostel. So wie Paulus als Apostel gewirkt hat, so handelt also auch er und wirkt er als Apostel. Wir würden heute sagen Missionar. Das Wort Apostolos ist griechisch und das Wort Missionarius ist lateinisch. Aber das ist das Gleiche, es heißt Sendbote. Einer, der ausgesandt wird mit einer Botschaft, einfach ein Gesandter. Er tut denselben Dienst wie Paulus, den Paulus getan hatte. Natürlich war Paulus ein besonderer Apostel, aber wir sprechen hier ganz allgemein von Apostel. Es gab ja noch mehrere Apostel als die 12. Es gab ja auch den Barnabas, der hieß auch Apostel. Er gehört nicht zu den 12 und er gehört nicht zu den fundamentlegenden Aposteln, auch Timotheus nicht. Aber er wird Apostel genannt, Barnabas in Apostelgeschichte 14, Vers 14. Lesen wir von Barnabas und Paulus. Als die Apostel Barnabas und Paulus das hörten, zerrissen sie ihre Kleider und so weiter. Die Apostel Barnabas und Paulus. Also Barnabas wird auch Apostel genannt, obwohl er nicht ein grundlegender oder fundamentlegender Apostel ist wie Paulus. Und in 1. Thessalonicher 2, Vers 6 wird auch Silas und Timotheus werden hier auch Apostel genannt. 1. Thessalonicher 2, Vers 6. Da heißt es, noch suchten wir Ehre von Menschen, weder von euch noch von anderen. Als Christi Apostel hätten wir das Gewicht unserer Stellung spüren lassen können. Hier spricht Paulus in der Wir-Form. Und wenn er wir spricht, dann meint er nicht Majestätsplural, sondern spricht davon, von denen, die damals dort waren, in Thessaloniki. Und das waren Paulus, Silas und Timotheus. Das lesen wir in 1. Thessalonicher 1, Vers 1. Die haben den Brief, oder die lassen grüßen in den Brief, die werden genannt, ganz am Anfang. Und deshalb müssen wir dieses Wir, das hier in Kapitel 2, Vers 6 steht, müssen wir auf Paulus und Silvanus und Timotheus beziehen. Dann haben wir also hier drei, die Apostel genannt werden. Also wir können hier sehen, dass das Wort Apostel an sich wird für einen größeren Kreis von Leuten verwendet im Neuen Testament. Nicht nur für die 12 und plus Paulus. Nur so viel jetzt einfach mal. Das war zu Timotheus einiges. Und dann einiges über die Absicht dieses Briefes. Auch das möchte ich voranstellen, bevor wir dann den Text durchnehmen. Die Absicht, was war die Absicht, was war der Zweck dieses Briefes? Das ist bei mir jetzt Römisch 2. In positiver Hinsicht etwas und in negativer Hinsicht etwas. In positiver Hinsicht war die Absicht, ganz sicher zuerst einmal Timotheus zu ermutigen. Denn Timotheus war alleine gelassen worden und Timotheus braucht die Ermutigung. Wir werden feststellen, dass er ein bisschen zaghaft war. 2. Timotheus 1 liest man davon. Und Paulus wusste, er muss Timotheus ermutigen. Timotheus hat eine sehr wichtige Aufgabe dort in Ephesus und Umgebung. Und jetzt will Paulus den Timotheus unterstützen. Also persönlich Mut machen und aber auch in seinem Dienst unterstützen. Das war ganz wichtig. Dieser Brief, den er hier bekommen hat, der sollte auch wie ein Ausweis sein für den Timotheus. Dieser Brief, den er da in der Hand hat, und natürlich haben die anderen erfahren, dass er den Brief bekommen hat, und wahrscheinlich wurde er auch vorgelesen. Jedenfalls hat er jetzt etwas in der Hand, wo die anderen sehen. Der Apostel Paulus steht ganz hinter diesem Mann. Der stützt ihn. Also Timotheus arbeitet hier im Auftrag von Paulus. Das soll den Brüdern dort klar sein. Seine Berechtigung für den Dienst und seine Autorität für diesen Dienst wird also unter anderem durch das Wort Gottes, das Paulus geschrieben hat, nämlich durch den ersten Timotheusbrief hier gegeben. Die Autorität des Timotheus wird gestützt durch dieses Stück Wort Gottes, das er in der Hand hat. Und in negativer Hinsicht war die Absicht des Briefes zu korrigieren und zu warnen. Es waren da welche da, die Gefahr brachten in diese Gemeinden. Und es sollte die Reinheit des Evangeliums bewahrt werden. Deshalb erwähnt Paulus hier ganz konkret solche, die da nichts, die nichtswürdige Dinge sagen, oder eigentlich heißt es, die nichts sagen, die predigen und sagen nichts dabei. Die machen leere Worte, wenn sie verkündigen. Und da gab es solche, die was Falsches sagten, wenn sie verkündigten. Und beide werden negativ hingestellt. Also solche, die einfach predigen und nichts sagen, und solche, die was Falsches sagen in ihrer Verkündigung. Und das muss klargestellt werden, und es geht darum, das Evangelium zu bewahren, die reine Lehre zu bewahren, die gesunde Lehre. Ja, und was wir da haben, ist eigentlich nicht ein Lehrbrief über Gemeinde, über das Thema Gemeinde und über das Thema Gemeindeleitung. Ein Lehrbrief ist das nicht. Timotheus kannte die Lehre von dem Apostel Paulus, und Paulus muss ihm nicht einen Lehrbrief schreiben, damit er weiß, was die richtige Lehre über Gemeinde ist. Nicht das. Aber das war ein Korrektur, eine Ergänzung zur Lehre des Paulus. Timotheus brauchte einige Ergänzungen, und die sind hier ganz wichtig, und zum Thema Gemeinde und zum Thema Leitung der Gemeinde. Und von daher ist also sehr viel drinnen, sehr viel Lehrmäßiges drinnen in diesem Brief. Aber es ist nicht ein systematischer Brief wie der Römerbrief oder der Epheserbrief. Paulus braucht auch nicht lange argumentieren, denn er schreibt zu seinem engsten Mitarbeiter. Und Timotheus kennt den Paulus und Paulus kennt den Timotheus. Also es wird ihm hier einfach diese Hilfe gegeben, die er braucht. Von daher also ein Ergänzungsbrief, nicht so sehr als ein richtiger Lehrbrief, ein klassischer Lehrbrief. Römisch 3 habe ich bei mir hier, was ist der Kern, was ist so die Kernaussage des Briefes? Ich denke, Kapitel 3, Vers 14 bis 16 ist so eine Kernaussage, jedenfalls eine sehr zentrale Aussage von diesem Brief, vor allem Vers 15. In Kapitel 3, Vers 14 sagt Paulus: Solches schreibe ich dir, in der Hoffnung, schneller oder bald zu dir zu kommen, falls ich aber verziehe, damit du weißt, wie man sich verhalten soll im Hause Gottes, welches die Gemeinde des lebenden Gottes ist, Pfeiler und Grundfeste der Wahrheit. Also, damit du weißt, wie man sich verhalten soll, nämlich als, was dich betrifft, als Missionar dort, und was die anderen betrifft, die Männer, die Frauen, die älteren Männer, die älteren Frauen, jüngere Männer, jüngere Frauen und so weiter. Einige Gemeindeordnungen werden hier gegeben, vor allem Kapitel 2 und 3 und dann aber auch Kapitel 5, etwas über diese Witwenversorgung und so weiter. Der Kern. Das Thema habe ich schon genannt, das wäre jetzt dann Römisch 4. Das Thema dieses Briefes ist also eine Ermutigung und Anweisung eines Missionars an einen Missionar. Ein Missionar schreibt einem Missionar. Ein großer Apostel, ein fundamentlegender Apostel, schreibt einem kleineren Apostel. Und gibt ihm Anweisungen für seinen apostolischen Dienst. Die Gliederung werde ich später noch darauf eingehen. Jetzt möchte ich gerne noch allgemeine Bemerkungen zu den Briefen sagen, was die Abfassung betrifft. Also Römisch 6, Abfassungszeit, zusammen mit Titusbrief und 2. Timotheusbrief. Das kann man so als ein ganzes Paket hier machen. Also zuerst die Bezeichnung. Vielleicht schauen Sie Römisch 6, Bemerkungen zu den Briefen Timotheus und Titus allgemein. Römisch 6. Und da zuerst die Bezeichnung. Die Bezeichnung dieser Briefe. Pastoralbriefe werden sie genannt. Pastoralbriefe. Allerdings meine ich, und ich denke, wir alle, wenn wir ein bisschen darüber nachdenken, werden feststellen, das ist eigentlich nicht so genau, vielleicht kann man sagen, eine Fehlbezeichnung. Pastoralbriefe, das bedeutet Hirtenbriefe. Aber das, was man oft gesagt hat, diese Pastoralbriefe seien an irgendwelche Gemeindeleiter gerichtet. Titus und Timotheus seien Gemeindeleiter. Aber Timotheus war kein Gemeindeleiter in diesem Sinne. Und Titus war auch kein Gemeindeleiter in diesem Sinne, kein Pastor, einfach ein Hirte am Ort. Timotheus war ein Hirte überörtlich, ein Missionar, der unterwegs war und eine Zeit lang in Ephesus blieb. Titus übrigens auch, der war eine Zeit lang in Kreta, aber eigentlich war er ein überörtlicher apostolischer Arbeiter, ein Missionar, ein überörtlicher Hirte und überörtlicher Lehrer und überörtlicher Evangelist. Also Pastoralbriefe suggeriert was nicht Richtiges. Man könnte sagen, ja, aber Hirten waren sie doch alle. Natürlich waren sie Hirten, aber sie waren keine bleibenden Hirten an diesem Ort. Also da ist besser, wir würden sagen, das sind Mitarbeiterbriefe. Ja. Mitarbeiterbriefe, sie waren keine Bischöfe, sie waren keine Hirten am Ort, sie waren keine Pastoren, sondern sie waren Missionare, Mitarbeiter des Paulus. Also missionarische Mitarbeiter. Dann kommen wir schon näher an die Sache heran. Natürlich sind alle Briefe in einem gewissen Sinn Hirtenbriefe. Alle Briefe, die Paulus geschrieben hat, sind irgendwie in einem gewissen Sinne, sprechen Hirtendienst an. Aber dann kann man nicht zu diesen drei Briefen sagen, sie sind spezielle Hirtenbriefe. Das sind sie nicht. Also mehr Apostelbriefe oder Missionarsbriefe. Ein Missionar schreibt an andere Missionare. Die waren unterwegs. Paulus, Timotheus, Titus waren reisende Verkündiger. Wir haben das heute auch. Leute, die unterwegs sind an verschiedenen Orten. Sie haben nicht mehr Autorität als die anderen, die am Ort sind. Aber was sie kennzeichnet, ist, dass sie unterwegs sind. Paulus hat hier eine besondere Stellung natürlich, weil er zu den fundamentlegenden Aposteln gehört, die den Herrn Jesus gesehen haben. Also im ersten Timotheusbrief, da ist der unterwegs ist gerade, das ist der Paulus. Und er bewegt sich hin nach Ephesus, zu Timotheus hin. Im zweiten Timotheusbrief ist es umgekehrt, da ist der Paulus in Rom und Timotheus bewegt sich hin zu ihm nach Rom. Und im Titusbrief sind beide unterwegs, der Paulus und der Titus. Paulus ist unterwegs irgendwo in Mazedonien und Titus ist unterwegs in Kreta und sie beide bewegen sich auf einen gemeinsamen Treffpunkt zu in Nikopolis. Also Leute, die unterwegs sind, waren das. Das jetzt zu diesen Namen, Pastoralbriefe. Und dann, hier einige Bibelverse dazu. Also die zeigen, dass sie unterwegs waren. 1. Timotheus 3, Vers 14, solche schreibe ich dir in der Hoffnung, schneller zu dir zu kommen, sagt Paulus. 1. Timotheus 4, Vers 13, bis ich komme, widme dich dem Lesen und so weiter. Also eine Zeit lang sollte Timotheus diesen Dienst dort tun, bis der Paulus wieder kommt. 2. Timotheus 4, Vers 9 ist es umgekehrt, da kommt Timotheus zu ihm. Titus 3, Vers 12 zeigt, wie beide unterwegs sind und sich dann treffen in Nikopolis, der Titus und der Paulus. Man bekommt hier durch diese Briefe Einblick in die Tätigkeit eines Missionars. Wir verwenden ja das Wort Missionar heute ein bisschen anders. Wir meinen, Missionar ist jemand, der irgendwie in Afrika, irgendwo in Afrika ist. Nicht so, sondern wir sollten wieder biblische Begriffe verwenden. Wir haben hier Missionare genauso in Deutschland wie in Afrika. Und nicht jeder, der nach Afrika geht und dort irgendetwas tut für den Herrn, ist ein Missionar. Es gibt Leute, die sind Diener, Diakone oder Diener oder einfach Diener, Helfer, aber in einem entfernten Lande. Dann nennt die Bibel sie nicht Missionar, sondern einfach Diener. Zum Abfassungszeit. Hier, da war ich jetzt abgelenkt. Aufenthaltsort, das haben wir schon, das lassen wir jetzt aus. Lassen wir mal aus. Abfassungszeit. Na, ich muss doch zurück. Entschuldigung. Wenn wir uns über die Abfassungszeit Gedanken machen, müssen wir uns überlegen, wo waren sie? Und hier gibt es ja eine Diskussion über die Abfassungszeit dieser Briefe. Das hängt zusammen mit der Frage, ist der Apostel Paulus von dem Gefängnis in Rom jemals wieder freigelassen worden oder nicht? Da möchte ich jetzt ein bisschen noch drauf eingehen. Also für uns ist mal wichtig, im 1. Timotheus 1, Vers 3 lesen wir, dass Paulus nach Makedonien oder Mazedonien zog. Man kann es griechisch oder römisch aussprechen, diese Provinz. Makedonien und Timotheus in Ephesus und Umgebung. Ja? An jedem Ort in Ephesus soll dieses und jenes geschehen. Timotheus ist in Ephesus und Umgebung, also Milet und vielleicht auch Troas und diese Gegend, Laodicea und so weiter. Und der Paulus ist in Makedonien. Und dann, wenn wir uns das ansehen, es ist diese ganze Gegend hier, ja, ich kann es von meiner Warte aus schlecht sehen, aber Sie sehen es selber, jedenfalls, es ist diese Gegend um Milet, also hier, ich sehe es nicht recht, ist es hier etwa? Milet, Ephesus, vielleicht auch sogar Laodikea, ein bisschen weiter im Landesinneren. Paulus ist nicht lange Zeit weg. Er war noch vor kurzem in Ephesus gewesen. Er war auch auf Kreta gewesen. Im Titusbrief schreibt er davon. Und zwar auch nicht lange, bevor er den Titusbrief geschrieben hat. Später sehen wir im 2. Timotheusbrief, dass Paulus als Gefangener in Rom ist. Und einige Zeit vorher war er in Troas. Das scheint also, dass Paulus wieder frei geworden ist. Vor allem der Philipperbrief zeigt uns das, und wir wollen uns kurz auf diese Stellen hier eingehen. Der Philipperbrief, das ist ja ganz sicher, wurde in der ersten Gefangenschaft des Paulus geschrieben. Und es kann nicht sein, dass der Philipperbrief in Caesarea geschrieben wurde. Denn in Caesarea gab es nicht dieses Prätorium, von dem er grüßen lässt. Menschen aus dem Prätorium lassen grüßen. Und also Paulus muss schon in Rom den Philipperbrief geschrieben haben. Und vor allem diese Verse 24 in Kapitel 1 zeigen, dass er die Hoffnung hat, frei zu werden. Da ich von diesem überzeugt bin, weiß ich, dass ich bleiben werde und zugleich bei euch allen bleiben werde, zu eurem Fortschritt und eurer Freude des Glaubens, damit euer Rühmen an mir in Christus Jesus reich sei, durch mein Wiederkommen zu euch. Also Paulus sagt den Philippern, ich werde wiederkommen zu euch, und er sagt es durch den Heiligen Geist. Manche haben gesagt, nein, das hat er sich getäuscht und er kam dann nicht und er blieb im Gefängnis und er wurde nie frei. Aber dieser Vers ist zu stark und er wurde unter Inspiration des Heiligen Geistes geschrieben. Von daher müssen wir annehmen, dass er frei wurde. Auch in Kapitel 2, Vers 24, da sagt er sogar, ich bin überzeugt im Herrn, dass ich selbst auch bald kommen werde. Also ist ganz klar, er wird wieder frei nach dieser Gefangenschaft dort im Philipperbrief, von der aus er den Philipperbrief schreibt. Und dann auch in Philemonbrief drückt es ebenso seine Hoffnung aus, zugleich bereite mir auch eine Unterkunft, denn ich hoffe, ich werde durch eure Gebete euch geschenkt werden. Ich werde euch geschenkt werden. Das heißt, ich werde kommen und ihr werdet und könnt schon vorbereiten. Also er ist schon sehr, sehr gewiss, dass er freigelassen werden wird. Und im Römerbrief, den hatte er viel früher geschrieben, aber dort hatte er gesagt, dass er über Rom nach Spanien ziehen werde. Und wir haben Kirchenväter, wir haben Berichte, außerbiblische Berichte, Barnabas Brief und ich glaube Clemens Brief, berichten davon, dass er den äußersten Westen des Römischen Reiches erreicht hat. Den äußersten Westen des Römischen Reiches, das ist nicht Rom. Rom ist das Zentrum des Römischen Reiches. Der äußerste Westen, das ist Spanien. Also auch von daher können wir annehmen, dass Paulus also tatsächlich wieder frei wurde und dann sogar nach Spanien kam. Clemens von Rom und Barnabas Brief schreiben davon. Also von daher, wenn er frei kam, nach dieser ersten Gefangenschaft, dann kommen wir zu dem Szenario, dass er also irgendwann nach seiner Befreiung aus der Gefangenschaft wieder nach Philippi kam, nach Ephesus nicht, aber nach Philippi kam er. Beziehungsweise nach Milet nicht, weil in Milet, dort sagt er den Ältesten, er wird sie nie mehr sehen. Apostelgeschichte 20 sagt Paulus den Ältesten von Milet damals, dass er sie nicht mehr sehen wird. Aber nach Philippi kam er. Und ob er nach Ephesus zurückkam, wissen wir nicht. Er hatte jedenfalls vor. Also, das bedeutet, dass wir zwei Gefangenschaften haben. Die eine Gefangenschaft des Paulus war etwa vom Jahre 60 bis 62 nach Christus. Das war da die Gefangenschaft, von der Lukas berichtet, am Ende der Apostelgeschichte, Apostelgeschichte 28. Und dann wurde er frei. Aus dieser Gefangenschaft übrigens schrieb er den Philipperbrief, vorher den Epheserbrief und Kolosserbrief und Philemonbrief, diese vier berühmten Gefangenschaftsbriefe, also Epheser, Kolosser und Philemon und danach den Philipperbrief. Dann wurde er also frei und nachher wurde er noch einmal gefangen genommen. Und da aus dieser zweiten Gefangenschaft schrieb er den zweiten Timotheusbrief. Ich selber habe früher mal lange Zeit darüber nachgedacht und auch Bücher gelesen und ich habe eine Zeit lang vertreten, dass er nur ein einziges Mal gefangen war. Aber ich musste mich geschlagen geben von Philipper Kapitel 1 und Philipper 2. Das ist zu stark. Dort ist es ganz klar gesagt. Wir haben also 1. Timotheusbrief und Titusbrief irgendwann in den Jahren zwischen 62 und, nun, ich würde sagen, vielleicht sogar bis 65. Hier steht 62 bis 64, vielleicht sogar bis 65 nach Christus. Irgendwann sind der 1. Timotheusbrief und Titusbrief entstanden in dieser Zeit. Und dann danach, etwa 65, 66 oder 67 nach Christus, dann der 2. Timotheusbrief in der zweiten römischen Gefangenschaft. Wahrscheinlich wurde Paulus im Jahr 67 dann enthauptet unter Kaiser Nero. Spätestens im Jahr 68, denn Kaiser Nero starb im Juni 68. Und vorher wurde Paulus noch enthauptet. Das weiß man aus den außerbiblischen Zeugnissen der also Kirchengeschichte von Eusebius zum Beispiel und andere. Da ist man sich ziemlich einig, dass er noch unter Nero enthauptet wurde. Das heißt für uns, 1. Timotheusbrief geschrieben etwa 62 bis 65 nach Christus. Die Verfasserschaft des Apostels, also die Verfasserschaft wurde dann später auch angegriffen. Man hat gesagt, diese Briefe sind unechte Briefe. Diese Briefe passen gar nicht in das Leben des Paulus hinein. Das passt nicht in die Apostelgeschichte. Man hat gesagt, außerdem die Irrlehre dort im ersten und im zweiten Timotheusbrief, das ist eine Irrlehre, die gab es erst im zweiten Jahrhundert. Dieser Brief ist gar nicht von Paulus, der wurde erst im zweiten Jahrhundert geschrieben, von irgendjemandem im Namen des Paulus geschrieben. Und man hat gesagt, auch die Theologie da drinnen in diesem Brief, die ist gar nicht paulinisch. Und man hat gesagt, er verwendet auch ganz andere Wörter, einen anderen Wortschatz, als Paulus sonst verwendet. Das zeigt, dieser Brief ist unecht und ist nicht von Paulus und der zweite Timotheusbrief auch nicht und der Titusbrief auch nicht. Aber dem ist nicht so. Es gibt hier ganz einfache Argumente dagegen. Erstens, gegen das erste Argument, dass das Ganze nicht zusammenpasst mit der Apostelgeschichte, ist ja klar. Wenn der Paulus wieder freigelassen wurde nach seiner Gefangenschaft, dann kann ja gar nichts in der Apostelgeschichte stehen, denn die Apostelgeschichte geht ja nur bis zum Jahr 62, bis zum Ende der ersten römischen Gefangenschaft. Das geht ja gar nicht. Und dagegen das zweite Argument: Es gibt hier Unterschiede zu dieser Irrlehre. Es sei die Irrlehre vom zweiten Jahrhundert, eine sogenannte gnostische Irrlehre, eine spezielle Lehre über den Geist und über Christus. Und es gab eine Irrlehre im zweiten Jahrhundert, die hieß Gnosis. Aber dagegen kann man sagen, der Brief im Timotheusbrief ist nicht konkret gegen die Gnosis verfasst, sondern das ist ein Brief, wo es Irrlehren innerhalb der Gemeinde gab. Die Gnosis, die war außerhalb, die kam von außen, das war eine philosophische Richtung. Und das war ganz was anderes, aber hier sind irgendwelche Lehrer innerhalb der Gemeinde und sie sind keine Gnostiker, das steht nicht da. Nur am Ende des Briefes heißt es, er soll sich enthalten von der sogenannten falschen Erkenntnis. Und da steht das Wort Gnosis, das letzte Vers im Timotheusbrief. Er soll sich hüten vor der fälschlich sogenannten Gnosis. Aber das waren frühe judaistische gesetzliche Lehren. Es begann schon mit einer gewissen Irrlehre, aber das war noch nicht die gleiche Gnosis, die es dann im zweiten Jahrhundert gegeben hat. Also das ist ein sehr fadenscheiniger Grund, wenn man wegen dem den Brief als unecht erklären will. Das geht nicht. Gegen das dritte, die Theologie sei nicht paulinisch, muss man sagen, dann kennen sie Paulus nicht, diese Kritiker. Denn die Theologie ist sehr paulinisch. Also da ist die Rede von der Inspiration der Schrift, also von dem Gottgehauchtsein der Heiligen Schrift. Da kommt vor das Rufen und Erwählen Gottes, das Heil, die Gottheit Jesu Christi wird betont. Das Werk Jesu Christi wird als stellvertretendes Sühnewerk wird betont. Also es ist alles paulinisch. Man kann hier nicht sagen, das ist nicht paulinisch. Ich weiß nicht, wie man auf solche Ideen kommen kann überhaupt. Und das vierte, er verwendet andere Wörter als in den Briefen sonst. Nun, das ist ja klar, wenn ich 10 Jahre älter bin und über ein anderes Thema spreche oder ein ähnliches, aber doch irgendwie anders, dann verwende ich andere Wörter und bin doch dieselbe Person. Ja. Dieser Brief ist ja 10 Jahre später geschrieben worden als der Korintherbrief zum Beispiel. Und dieser Brief hat nicht das gleiche Thema wie der Korintherbrief. Na klar werden das andere Wörter sein, die man verwendet. Und es sind viele Wörter, die gleichen. Es sind ja nicht alles andere Wörter. Also auch dieses Argument ist sehr, sehr schwach, um die Verfasserschaft des Paulus da einfach anzugreifen. Außerdem wissen wir von der Gemeinde, von der Urgemeinde, dass dieser Brief wurde nicht angezweifelt, schon damals nicht. Ja, die Gemeinde Jesu hat immer geglaubt, dass diese Briefe von Paulus waren. Und die Briefe selber schreiben sehr eindeutig, geben ein eindeutiges Bild von Paulus. Also wir müssen uns von diesen Kritikern gar nicht irgendwie einschüchtern lassen. Ja, das lassen wir aus. Das haben wir schon. Zur Gliederung. Dieses Briefes. Jetzt kommen wir schon näher der Sache. Man kann den Brief in 5 große Abschnitte unterteilen. Kapitel 1 als erster Abschnitt, Kapitel 2 und 3 als zweiter Abschnitt, Kapitel 4 als dritter Abschnitt, Kapitel 5 als vierter Abschnitt und Kapitel 6, Vers 3 bis 19. Als fünfter Abschnitt, so grob gesprochen. Das ist auch nicht so schwierig, denn er spricht immer wieder neue Themen an. Also das Kapitel 1 nach dem Gruß, Kapitel 1, Vers 3 bis Vers 20, spricht er von dem Auftrag, den Timotheus hat. Das ganze Kapitel spricht von diesem Auftrag, den Paulus dem Timotheus gegeben hat. Das war ein Evangeliumsauftrag, ein Auftrag, nämlich das Evangelium zu verkündigen. Und Evangelium bei Paulus heißt nicht nur die 4 geistlichen Gesetze. Kennt ihr die? Evangelium heißt nicht so ein paar Grundsätze von Gottes Wort, von der frohen Botschaft, sondern Evangelium heißt bei Paulus die Lehre des Christus, die frohe Botschaft, oder die gute Nachricht, gute Botschaft von Jesus Christus, von seinem Kommen und von dem Heil in Christus, von seiner Zukunft und unserer Zukunft mit ihm. Also das ist der Auftrag, die Verkündigung des Evangeliums. Dann in Kapitel 2 und Kapitel 3 geht es dann ganz konkret um das Verhalten, wie man sich verhält im Hause Gottes. Das heißt, wie sollen sich die Christen im Hause Gottes verhalten? Da muss man allerdings verstehen, was Paulus als Haus Gottes meint. Als Gottes Haus meint Paulus nicht eine Räumlichkeit, die man aus Steinen gebaut hat, sondern Haus Gottes heißt bei Paulus die Gemeinde Gottes, gebaut aus lebendigen Steinen, aus Menschen. Also Anweisungen für das Verhalten im Haus Gottes, Kapitel 2 und Kapitel 3. Kapitel 2 vor allem über Gebet und über was die Männer zu tun haben und dann auch etwas über die Frauen, gewisse grundsätzliche Anordnungen für die Versammlung, wenn das Haus Gottes zusammenkommt. Es gibt ja Gelegenheiten, wo das Haus Gottes zusammenkommt. Und wenn das Haus Gottes zusammenkommt, gibt es gewisse Anweisungen, die man beachten muss. Und Kapitel 3 geht es um die Leitung des Hauses Gottes am Ort. Wie sieht die aus und wer sind die Hirten? Auf was muss man achten, wenn man Hirten einsetzt? Dann Kapitel 4, das ist der Römisch 3, da geht es wieder um Timotheus persönlich, aber jetzt ganz konkrete Anweisungen für seinen Dienst. Das eine in Kapitel 1 war ganz allgemein gesprochen, was der Auftrag ist. Aber jetzt wird er konkret und gibt ihm konkret Anweisungen für seinen Dienst, seinen Lehrdienst, Verkündigungsdienst. Und dann in Kapitel 5 spricht er verschiedene Gruppen der Gesellschaft an, die alten Männer und also überhaupt die Männer und die Frauen und die Witwen und die Ältesten. Und hier, wie hat Timotheus vorzugehen? Wie soll sein Umgang sein mit alten Männern oder überhaupt mit Männern, mit Frauen, mit alten Frauen und jüngeren Frauen, mit Witwen? Was ist da zu tun? Wie soll er sie unterweisen? Was tut man überhaupt mit Witwen? In der damaligen Zeit war das ein Problem. Heute ist bei uns das nicht so ein großes Problem, weil wir ein Sozialversicherungssystem haben. Damals nicht. Und Älteste. Wie geht man mit Ältesten um, die irgendwie Hilfe brauchen? Römisch 5 dann vom Umgang mit geistlichen materiellen Gütern. Das ist sehr allgemein. Kapitel 6, Vers 3 bis 6, Vers 19 ist sehr allgemein gehalten. Und man versucht, man ringt hier um einen gemeinsamen Nenner. Und wenn man so diese Verse sich durchliest, merkt man nun, es geht oft um Gewinn und Besitz und Güter und einerseits geistlicher Art und andererseits materieller Art. Von daher dieser Titel hier. Man könnte auch eine andere Überschrift geben für Kapitel 6, Vers 3 bis 19, Sonstiges oder weiß nicht. So viel. Das war jetzt ziemlich viel Information. Ich hoffe, ich habe Sie jetzt nicht erschlagen. Sind dazu welche Fragen geblieben? Oder? Ja, bitte. Ja, es war wahrscheinlich die Zeit, um die er geschrieben hat. Dann konnte er nicht weiter schreiben. Also, das war die Zeit. Lukas hat sich ja sehr intensiv bemüht um die Details für das Lukas-Evangelium und für die Apostelgeschichte. Er hat sehr viele Leute befragt. Und das war um diese Zeit, in den 60er, Anfang der 60er Jahre. Da ist ja auch das Lukas-Evangelium entstanden. Und das endete halt mit der Gefangenschaft des Paulus. Man wusste nicht, wie das alles weitergehen wird, aber Lukas wollte dann natürlich das herausbringen, wollte das verbreiten, das wurde, oder haben anderes abgeschrieben, jedenfalls wurde das dann nicht weitergeführt. Vielleicht ist auch, wir wissen auch nicht, wie lange Lukas gelebt hat. So von daher. Ja. Sind sonst noch Gedanken, Fragen? Ja, ich habe mir mal meine Argumente aufgeschrieben, ich habe es nicht alle ganz im Kopf, aber ein ganz wichtiger Grund war, dass Paulus eine große Hoffnung und Überzeugung von sich gibt, dass er frei wird, oder? Und das war nicht psychologisch oder einfach so die Meinung von Paulus, sondern das war durch den Heiligen Geist gewirkt. Wir glauben ja, dass der Philipperbrief durch den Heiligen Geist geschrieben ist, oder? Und wenn er durch den Heiligen Geist das schrieb, und im Heiligen Geist schrieb, dass er eine große Überzeugung hat, dass er jetzt bald bei den Philippern sein wird, dann müssen wir das akzeptieren. Und dann kann es also nicht sein, dass noch 2 oder 3 Jahre da inzwischen noch vergehen werden, bis es soweit ist. Und das Zweite war dieser Ausdruck, der verwendet wird im Philipperbrief: Es grüßen euch die von des Kaisers Hause, am Ende vom Philipperbrief. Und im ersten Kapitel, da wird das Prätorium erwähnt. Und das sind alles das sind alles Ausdrücke, die man in Rom hatte. In Caesarea gab es zwar auch römische Soldaten, aber das Haus des Kaisers war nicht in Caesarea, und auch dieses Prätorium, dieser spezielle Ausdruck, das gab es auch nicht in Caesarea. Also ein römisches Prätorium, Richthaus, oder wie sagt man dazu? Jedenfalls, das sind schon starke Argumente dagegen, gegen eine caesareische Abfassungszeit des Philipperbriefes. Das Stärkste natürlich, seine Gewissheit, dass er frei werden wird. Ja. Dann wollen wir vielleicht doch noch ein bisschen die ersten Verse uns einsteigen in den Brief. Jetzt muss ich nur schauen. Also erstens, das heißt, ohne erstens, nur Gruß, Grußwort. Ich habe jetzt den Gruß, das Grußwort und den Schluss, das Schlussgebet, habe ich jetzt keine Nummer zugewiesen. Also wir haben 5 große Abschnitte im Timotheusbrief. Eigentlich hätten wir 7. Ja? Der Gruß ist noch ein Abschnitt, ganz am Anfang, und der Schlussaufruf und das Gebet ganz zum Schluss. Schauen wir uns zuerst den Gruß an. Wie das immer ist bei Paulus Briefen, haben wir einen dreiteiligen Gruß, oder wie soll ich sagen, 3 Abschnitte beim Gruß. Zuerst wird der gesagt, der grüßt, dann der genannt, der gegrüßt wird, und dann das Grußwort. Das ist in jedem Paulusbrief so, es sei denn, der Hebräerbrief ist auch von Paulus. Wenn er auch von Paulus ist, dann ist es im Hebräerbrief nicht so. Aber ansonsten, in 13 Briefen ist das so. Paulus grüßt. Und zu diesem Gruß könnte man mal ein paar Worte verlieren, denn es ist ja oft so, wir lesen da einfach drüber und gehen gleich weiter. Aber es ist doch schön, wenn wir uns Gedanken machen. Also der Grüßende ist Paulus, genannt der Kleine, Paulus auf Griechisch der Kleine, vielleicht von Statur klein. Jedenfalls, Gott hat es gefallen, ihn zu einem sehr Großen zu machen, groß durch Christus, nicht durch sich selbst. Im Psalm heißt es einmal, deine Güte machte mich groß. Also alle kleinen Leute dürfen sich freuen. Deine Güte machte mich groß. Psalm 18, Vers 36. Und er stellt sich vor als Apostel Jesu Christi nach Befehl Gottes. Und hier im Griechischen nach ausdrücklichem Befehl. Hier ist ein starkes Wort. Ein Wort, wo ein mit einer Vorsilbe das ausdrückt, dieser Befehl war nicht nur einfach ein Befehl, sondern es war ein strenger Befehl oder ein ausdrücklicher Befehl. Gott hat extra befohlen, dass Paulus ein Apostel sein soll. Apostel, hier also ein Apostel ist einer, der einen besonderen Auftrag von Gott bekommen hat und gesandt wird von Gott. Und es ist so, ein Apostel steht immer im Schatten dessen, der ihn sendet. Der ihn gesandt hat, das wird hier genannt, ja, ein Apostel Jesu Christi. Also Jesus Christus hat den Apostel Paulus gesandt. Wir haben ja 2 Arten, habe ich vorher schon erwähnt, wir haben 2 Arten von Aposteln. Solche, die das Fundament legen, also Epheser 2, Vers 20, die Gemeinde Gottes ist aufgebaut auf dem Fundament der Apostel und Propheten. Apostel, die das Fundament legen, nämlich durch ihre Botschaft, die inspiriertes Wort Gottes weitergegeben haben, falls sie das schriftlich niedergelegt haben. Ansonsten, es gibt ja einige Apostel, die nichts schriftlich hinterlassen haben für uns, aber einige haben etwas hinterlassen, und das ist für uns Fundament. In diesem Sinne waren diese paar Apostel auch Propheten. Also diese Gruppe war Apostel und Prophet. Übrigens, wen das interessiert, im Griechischen ist dieser Ausdruck in Epheser 2, Vers 20, zuerst ist ein Artikel, bei dem ersten Wort ist ein Artikel und beim zweiten nicht. Epheser 2, Vers 20, da heißt es, aufgebaut auf dem Fundament der Apostel und Propheten. Also der Apostel, es steht nicht da, der Apostel und der Propheten. Es steht nur ein Artikel. Der Apostel und Propheten. Also diese Gruppe könnte man als eine Gruppe auffassen. Diese Gruppe, von der er spricht, die waren Apostel und Propheten. Also es ist auch in unseren Übersetzungen, ich denke, bei niemandem steht auf dem Fundament der Apostel und der Propheten. Nein, es steht auf dem Fundament der Apostel und Propheten. Und die Apostel und Propheten sind wie eine Klammer zusammengeschlossen. Also es könnte jetzt hier gemeint sein, dass das die gleiche Gruppe ist. Diese Leute waren Apostel und Propheten. Das heißt, ihr Wort ist prophetisches Wort im engsten Sinne, direktes Gotteswort, von Gott gesprochen. Das heißt, das Ergebnis dessen, was sie aufgeschrieben haben, wenn sie etwas aufgeschrieben haben von ihrer Lehre, das Ergebnis ist 100% Wort Gottes. Also wir haben, wenn wir den Paulusbrief lesen, haben wir 100% von dem Paulusbrief ist Wort Gottes. Und nichts ist von Paulus. Auch wenn Paulus einmal sagen würde, jetzt gebe ich meine Meinung kund, selbst das ist Wort Gottes. Dann gibt er eine Meinung kund als einer, der vom Heiligen Geist geleitet wird in seiner Meinung. 1. Korinther 7. Da sagt er etwas von seiner Meinung, aber auch das ist Wort Gottes. Alle Paulusbriefe sind Wort Gottes und alle Petrusbriefe und alle Johannesbriefe und so weiter. Das ist Fundament für die Gemeinde Jesu. Natürlich gab es auch Menschen, die geschrieben haben und die keine Apostel waren. Lukas zum Beispiel war kein Apostel in dem Sinne, wie die anderen 12. Er war kein Apostel, er war ein Mitarbeiter des Paulus. Aber er hat die Lehre des Paulus weitergegeben. Und Markus war auch kein Apostel, aber er war ein enger Mitarbeiter des Petrus und er hat die Lehre des Petrus und er hat seine Botschaft auch von Petrus bekommen. So dass das Markus-Evangelium in einem gewissen Sinn eigentlich das Petrus-Evangelium ist. Also, es gibt also zwei Arten von Aposteln. Die eine sind fundamentlegende Apostel, dazu gehören die 12. 12 deshalb, weil Judas wurde ersetzt durch einen Matthias, Apostelgeschichte 1. Judas wird abgezogen, Matthias wird hinzugefügt, dann haben wir wieder 12. Und Paulus war der 13. Die 12 waren zuerst ganz besonders für die Juden, für das Volk Israel, Apostel. Das heißt, sie haben ihren Auftrag besonders bekommen, unter den Juden zu evangelisieren, zu arbeiten. Und der Apostel Paulus hat den Auftrag bekommen, besonders zu den Heiden zu gehen, zu den Nichtjuden zu gehen. Aber in dem Sinn haben wir also 12 plus 1, die ihre Botschaft direkt von dem Herrn Jesus Christus erhalten haben und die auch Wort Gottes gegeben haben, geschrieben haben. Vielleicht könnten wir noch auch den Jakobus hinzufügen als den 14. Jakobus, der Herrenbruder, der Bruder des Herrn. Der wird auch einmal Apostel genannt im Galaterbrief, Kapitel 1. Wird Jakobus, der Bruder des Herrn Jesus, Apostel genannt. Ich denke, es ist Kapitel 1, Vers 15, Galater 1, Vers 15, nein, aber dort, Vers 19. Vers 17, ich ging hinauf nach Jerusalem zu denen, die vor mir Apostel waren. Ich ging nicht hinauf nach Jerusalem zu denen, die vor mir Apostel waren. Aber nach 3 Jahren, Vers 18, ging ich hinauf nach Jerusalem, Vers 19, aber andere von den Aposteln sah ich nicht. Er hat nur den Petrus, er sagt hier, dass er mit Petrus Bekanntschaft machte, Galater 1, Vers 18. Aber andere der Apostel sah ich nicht, außer Jakobus. Und dieser Jakobus ist der Bruder des Herrn Jesus, sagt er hier. Außer Jakobus, den Bruder des Herrn, den nennt er auch Apostel. Jetzt weiß ich nicht, meint er jetzt Apostel mit einem kleinen A, also Missionar, oder meint er wirklich, der gehört auch zu den Säulen, zur Grundlage und zu den, ich denke, das Zweite. Denn Jakobus und Johannes und Petrus waren für Säulen angesehen in der damaligen Gemeinde in Jerusalem. Sie waren die Leiter, sie waren die Basis. Also dann hätten wir Paulus plus Jakobus plus die 12, dann haben wir sogar schon 14. Übrigens, Stämme Israels gibt es auch nicht nur 12. Stämme Israel gibt es auch 12 plus einen noch hinzu, denn der Josef hatte 2 Söhne, die wurden hinzugenommen also und stehen für Josef, also haben wir auch bei den 12 Stämmen Israels haben wir eigentlich 13. Und wenn man noch den Halbstamm Manasse extra zählt, dann hätte man sogar noch 14. Übrigens, ich sage das deshalb, weil manche Listen von den 12 Stämmen im Alten Testament die zählen extra, gesondert, den halben Manasse hier und den halben Manasse dort. Wenn man die Listen, es sind 21 Listen der 12 Stämme Israels im Alten Testament, und wenn man alle Listen nachgeht, sind keine zwei gleich. Es sind immer irgendwelche Unterschiede. Die Reihenfolge ist anders, oder einmal fehlt einer und dann fehlt ein anderer, einmal wird Levi gezählt, dann wird Levi nicht gezählt und so weiter. Es ist sehr interessant, wenn man das mal studiert. Also wir müssen nicht auf diese 12-Zahl jetzt uns fixieren. Wir haben 12 plus mindestens Paulus dazu, plus vielleicht noch Jakobus dazu. Das sind jetzt das Fundament legende Apostel. Und dann haben wir Apostel zweiten Ranges, oder wie soll ich sagen, erweitert, immer einen erweiterten Kreis. Das sind alle Missionare. Dazu gehört Barnabas und Silas und Timotheus und Titus, wahrscheinlich auch Apollos, der ja auch ein Lehrer war, der umherreiste wie ein Apostel. Die wurden auch von dem Herrn Jesus Christus ausgesandt, nicht von der Gemeinde. Also Apostel werden grundsätzlich ausgesandt von Jesus Christus. Die Gemeinde darf natürlich hinter ihnen stehen, wie bei Paulus auch, aber sie sendet nicht. Der Sender ist nicht die Gemeinde, der Sender ist der Herr Jesus Christus. Die Gemeinde darf aber sie loslassen. In Apostelgeschichte 13 lesen wir: Sondert mir aus Barnabas und Paulus zu dem Dienst, zu dem ich sie gerufen habe. Und dann heißt es, die Gemeinde entließ sie. Und sie nun, ausgesandt vom Heiligen Geist, gingen hin. Also ausgesandt wurden sie vom Heiligen Geist, von Jesus Christus, und die Gemeinde ließ sie los und hat ihnen den Segen mitgegeben, natürlich, in diesem Sinne schon. Also Apostel, das sind solche, die missionarisch tätig sind, aber nicht nur missionarisch tätig, auch solche, die lehren. Beides haben wir in der Bibel, Apostel oder Missionare. Im größeren Rahmen, im größeren Sinne sind Menschen, die sind unterwegs für Jesus Christus, so wie der Herr sie führt, entweder evangelistisch, entweder beginnen sie neue Arbeit, formieren Gruppen von Christen zusammen, evangelisieren und es entstehen Christen und sie helfen ihnen, als Gemeinde zu funktionieren, oder sie sind Lehrer wie Apollos oder wie Titus, die nachträglich einen Dienst weiterhin tun. Auch solche gibt es ja heute zur Genüge und da gab es damals zur Genüge und wir sind darauf angewiesen, dass wir einander dienen. Also Apostel, bewegliche Lehrer und Evangelisten. Aber das Wichtige ist, sie sind unterwegs, sie sind beweglich. Sie sind jetzt nicht auf einen Ort alleine konzentriert. Das hat Vorteile und Nachteile. Sie haben nicht mehr Autorität als andere. Und sie stehen nicht über den Hirten am Ort. Christus ist die Autorität über allen. Also, jedenfalls, zurück zum Text. Paulus, Apostel Jesu Christi, nach ausdrücklichem Befehl Gottes, unseres Retters. Also, wie kam es dazu, dass der Apostel Paulus ein Apostel wurde, ein Apostel Jesu Christi wurde? Es steht da, es wurde ihm ein ausdrücklicher Befehl erteilt. Hinter dem Befehl steht ein Rettergott. Es war der Befehl Gottes, unseres Retters oder unseres Rettergottes. Gott ist ein Rettergott und er hat ein großes Anliegen, dass Menschen gerettet werden. Und man muss, das betont Paulus im Timotheusbrief, auch im Titusbrief und im zweiten Timotheusbrief, betont er, dass Gott ein Rettergott ist, der Menschen retten möchte. Und die Botschaft, die die Apostel weitergeben, ist eine Retterbotschaft oder Rettungsbotschaft. Gemäß ausdrücklichem Befehl Gottes, unseres Retters und gemäß ausdrücklichem Befehl des Herrn Jesus Christus. Auch er hat den Befehl, nicht nur Gott einfach, sondern der Gott, der Rettergott und der Herr Jesus Christus, die geben den Befehl. Und von Jesus Christus heißt es noch, unsere Hoffnung. Also die Sendung des Paulus kommt von einem Herrn, der heißt Jesus Christus, und der ist unsere Hoffnung. Der ist die Hoffnung von Paulus und der ist die Hoffnung von den Christen, von Timotheus und von den Christen in Ephesus und Umgebung. Das heißt, er ist eine zuverlässige Hoffnung. Er hat die Rettung vollbracht und er bringt uns eines Tages dorthin, dass wir das vollendete Heil haben und wir haben deshalb eine Zukunft. Hoffnung übrigens. Der Begriff Hoffnung wird im Neuen Testament verwendet im Sinne von, was wir sagen, Zukunft. Eine gewisse, eine sichere Zukunft. Das Wort Zukunft kommt ja nicht in der Bibel vor. in dem Sinne. Künftig schon, zukünftig oder das Kommende, in dem Sinn schon. Aber hier das Wort Hoffnung auch im Sinne von Zukunft. Christus ist unsere Zukunft, und zwar unsere sichere Zukunft. Denn bei uns ist Hoffnung was Unsicheres, weil wir ja menschliche Faktoren sind unsicher, aber göttliche Faktoren sind nicht unsicher, deshalb ist die Hoffnung der Bibel eine sichere Hoffnung, eine gewisse. Also eine gewisse Zukunft, eine sichere Zukunft. Der Gegrüßte, das ist das Nächste, wer wird gegrüßt? Timotheus, dem echten Kind im Glauben. Echtes Kind. Echtes Kind. Also, Paulus behandelt ihn wie seinen Sohn. Sei es, dass er zum Glauben gekommen ist durch Paulus, und wenn nicht zum Glauben gekommen, aber auferzogen durch Paulus. Und dann kommt das Grußwort: Gnade, Barmherzigkeit, Friede von Gott, unserem Vater, und Christus Jesus, unserem Herrn. Diese Begriffe kommen ja auch immer wieder vor. Was auffällt in den Timotheusbriefen und im Titusbrief, ist dieses Dritte. Hier steht es in der Mitte. Zwischen Gnade und Friede steht noch ein zusätzliches Wort, Barmherzigkeit. Jetzt haben wir also drei Begriffe. Mit diesen Begriffen grüßt er den Timotheus. Und vielleicht sollten wir ein paar Minuten verlieren über das Thema Gruß. Denn das Thema Gruß ist in der Bibel sehr wichtig. Ein Gruß ist in der Bibel wichtig. Bei uns heute ist der Gruß etwas, was immer mehr verkümmert. Ja, man winkt nur noch oder Hi oder irgendwie. Bei uns in der Schweiz sagen sie Hoi. Ja, aber keiner weiß, was es eigentlich zu bedeuten hätte, dieses Wort. Irgendwie will man zeigen, ich existiere und ich erkenne, du existierst auch. Aber es ist mehr. Ja. Also hier wird gegrüßt, indem der Apostel eigentlich wünscht oder betend wünscht, dass derjenige, den er grüßt, Gnade bekommt und Barmherzigkeit bekommt und Friede bekommt. Und von wem? Von Gott, dem Vater und von Christus Jesus, unserem Herrn. Also schrittweise. Gnade. Was ist Gnade? Gnade ist, das Wort heißt Charis im Griechischen. Charis hängt ganz eng zusammen in der Wortbedeutung mit Charä oder Chara eigentlich. Das ist die Freude. Charis, also Gnade und Freude sind etwas, was ganz eng zusammengehen. Gnade ist etwas Angenehmes in der Heiligen Schrift. Etwas Angenehmes. Das, was einem Freude gibt. Das, was einem froh macht. Und Gnade ist immer etwas, was derjenige nicht verdient hat. Also ist ein Geschenk. Jetzt haben wir also, Gnade ist ein Angenehmes, etwas Angenehmes, das man geschenkt bekommt. Gnade ist immer Ausdruck von Liebe. Also hinter der Gnade steckt immer die Liebe. Wenn jemand Gnade bekommt, dann von jemandem, der liebt. Ein Geschenk bekommt man von jemandem, der liebt. Also die Gnade ist eine Form von der Liebe, Ausdruck von Liebe. Und die Gnade, die kann verschiedene Gesichter haben. Das heißt, die erfahren wir als verschiedene, in verschiedener Art und Weise. Zuerst einmal erfahren wir die Gnade als Vergebung, wenn wir zum Glauben kommen. Erfahren wir Gnade, vergebende Gnade. Gott schenkt uns unsere Sünden. Also er schenkt uns die Strafe für unsere Sünden. Vergibt uns. Und dann aber auch als Kraft. Gnade ist wenn Gott uns etwas schenkt, aber hier im Sinne von Kraft oder Hilfe. Also lass dir, oder wie heißt es, meine Gnade reicht aus für dich, denn meine Kraft kommt in der Schwachheit zur Vollendung. Meine Gnade reicht aus für dich, denn meine Kraft kommt in Schwachheit zur Vollendung. Hier setzt er Gnade und Kraft gleich. 2. Korinther 12, Vers 9. Also Gnade als Vergebung, Gnade als Kraft und Gnade als besondere Ausrüstung. Gnade, wir sprechen von Gnadengaben, Charismata, das ist eine Mehrzahl von Gnade. Gnadenerweisungen, aber hier in Form von Ausrüstung. Gott gibt jedem einen Christen eine besondere Ausrüstung zum Dienen oder überhaupt. Er gibt auch noch andere Gnadenerweisungen. Aber, also Gnade ist Vergebung, Gnade ist Kraft, Gnade ist eine Ausrüstung, eine besondere Ausrüstung. Alles das ist eine Hilfe jeglicher Art von Gott. Gnade ist eine Hilfe, geschenkte Hilfe von Gott. Und die brauchen wir, Gnade brauchen wir von Anfang bis Ende in unserem Leben. Nicht nur der Beginn ist, dass wir Vergebung bekommen aus Gnade, sondern Gnade brauchen wir auch bis zum letzten Tag auf dieser Erde. Wir müssen aus der Gnade heraus leben. Das heißt, wir brauchen für jeden Schritt, den wir gehen, den wir tun, brauchen wir Gottes Hilfe. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Und nur durch Gnade kommen wir ans Ziel. Also um zum Ziel zu kommen, brauchen wir seine Gnade. Und da heißt es im 1. Petrus 1, Vers 13, setzt eure Hoffnung ganz auf die Gnade, die euch dargeboten wird in der Offenbarung Jesu Christi. Wenn Jesus Christus geoffenbart wird, wenn Jesus Christus enthüllt wird vom Himmel her, bis dorthin brauchen wir Gnade und gerade dann, wenn er kommt, brauchen wir wieder Gnade. Wir berufen uns immer auf Gnade, auf ihn, nicht auf uns. Das zweite hier, was hier genannt wird, ist Barmherzigkeit. Barmherzigkeit steckt eigentlich in der Gnade drinnen. Aber manchmal erwähnt er es gesondert. Und hier erwähnt er es gesondert. Barmherzigkeit ist, wenn man Gottes Hilfe erfährt als Hilfloser. Gnade ist, wenn wir Gottes Hilfe erfahren als Geschenk. Als etwas Unverdientes. Und Barmherzigkeit ist, wenn wir Gottes Hilfe erfahren als solche, die völlig auf ihn angewiesen sind. Und er fühlt mit uns mit, zieht uns in unserer Schwachheit, er erbarmt sich über uns und gibt uns Barmherzigkeit. Also der Unterschied ist, bei Gnade ist die Betonung auf Geschenk, unverdient, bei Barmherzigkeit ist die Betonung auf unsere Hilflosigkeit, unsere Armut. Das dritte ist hier Friede. Friede ist Shalom auf Hebräisch, Shalom auf Griechisch, Eirene. Und hier verwendet, was Paulus hier tut, ist, er verbindet einen griechischen Gruß mit dem hebräischen Gruß und bringt sie als Ganzes zusammen. Der griechische Gruß war Chare, freudig, ja, Freude, da verwendet er Charis, Gnade. Und der hebräische Gruß war Shalom, das ist Friede, Wohlergehen, also Friede im breitesten Sinn des Wortes. Wohlergehen und Heil, Gesundheit, Gedeihen, das ist Friede. Wenn es einem gut geht, dann hat man Friede. Dann ist man auch zufrieden. Ja, und warum erwähnt Paulus Barmherzigkeit? Gerade im Timotheusbrief und im Titusbrief. Das ist schwer zu sagen. Warum gerade nur hier? Vielleicht deshalb, weil er mitfühlt mit der Schwachheit und Hilflosigkeit des Timotheus und auch des Titus für ihren Dienst. Und da brauchen sie einen barmherzigen Gott. So werden sie darauf hingewiesen, schau, es ist einer da, der ist hier für Menschen, die sich außerstande sehen für ihren Dienst, die als Arme zu Gott kommen und als Hilflose. Vielleicht deshalb, vielleicht überhaupt, weil er sich bewusst worden ist, je schwächer er wird, je älter er wird, wie sehr er selber auf die Barmherzigkeit Gottes angewiesen ist. Das geht uns ja allen so, je älter wir werden im Glauben, desto mehr wird uns bewusst, dass aus uns nichts zu holen ist. Und dann vertrauen wir mehr auf die Barmherzigkeit Gottes oder sie wird uns größer, sie wird uns mehr bewusst. Vielleicht deshalb, sie wird uns wichtiger. Das ist dieser schöne Gruß hier in diesem Brief. Ich denke, wir wollen hier schließen, mal eine Pause machen. Wie lange ist Pause? Wo ist unser Chairman?